Zieht eure Gasmasken an, schützt eure Ohren und macht den Gartenzaun sauber. Denn heute tauchen wir ein in die surreale Dunkelheit von Blue Velvet.
Und werden all die vielen Fragen klären, die dieser kultige Neo-Noir von David Lynch aufwirft. Also, vielleicht, eventuell, möglicherweise.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Letzten Monat hat die Welt der Künste eine kreative Stimme verloren. David Lynch, der Meister des Surrealen und Pionier des Unheimlichen, ist verstorben. Der charismatische Mann mit der ikonischen Frisur hinterlässt ein filmisches Erbe, das die Grenzen des Kinos neu definiert und die Zuschauer häufig, gleichermaßen unterhalten, zum Nachdenken inspiriert und nicht selten mit frustrierender Verwirrung zurückgelassen hat.
Mit Filmen wie Eraserhead, Mulholland Drive und der Kultserie Twin Peaks entführte er das Publikum in absurde Traumwelten voller Geheimnisse und unerwarteter Wendungen. Und unabhängig davon, wie man zu seinem Werk steht, hat David Lynch mit seinem unverwechselbaren Stil, einer Mischung aus düsterem Humor, hypnotisierenden Bildern und der Gewalt im Alltäglichen, die Filmgeschichte nachhaltig geprägt.
Und heute sprechen wir über einen Film, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich David Lynch nach seiner kommerziellen und auch persönlichen Niederlage im Land der Raketenwürmer von Hollywoods Studiosystem emanzipierte und fortan das tat, was er am besten konnte: maximal David Lynchig sein.
Blue Velvet von 1986 gilt als Meisterwerk und als eine Art Blaupause in Lynchs Filmografie für das, was noch kommen sollte. Doch ob die bizarre Geschichte rund um Sexualität, Macht und Gewalt tatsächlich einen guten Film ausmacht oder ob hier einfach nur sinnfrei prätentiöse Kunst über die Leinwand flimmert, erfahrt ihr jetzt. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und bevor wir loslegen, noch ein paar kleine Infos in eigener Sache. Ihr findet unseren Podcast ab sofort auch in Videoform auf YouTube unter @screen_shots. Gerne auch hier liken, teilen und abonnieren. Und selbstverständlich gibt es uns auch weiterhin 14-täglich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bevor wir jetzt wirklich mit Blue Velvet loslegen, quatschen wir erstmal kurz über das, was sonst noch so los war in den letzten Tagen. Lukas, gab's News, die dich besonders begeistert haben, wo du gesagt hast, so, da müssen wir mal drüber quatschen?
Ja, also du hast es ja schon angesprochen mit dem YouTube-Kanal. Da kommt dann demnächst auch nicht nur Podcast, sondern wir planen da auch das ein oder andere Video mal zu veröffentlichen. Vielleicht ein kleines Essay oder ihr werdet auf jeden Fall uns abonnieren müssen, um es nicht zu verpassen. So viel sei gesagt und könnt gespannt sein. Und wir schießen da jetzt peu à peu alle Folgen hoch, die wir schon aufgenommen haben, also könnt ihr theoretisch halt auch mit den alten Folgen mal einsteigen. Ja, auf jeden Fall sei euch der Kanal sehr ans Herz gelegt und Infos dazu packe ich auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr das dann auch nochmal durchlesen. Ja, 2 Wochen haben wir uns jetzt nicht gesprochen, Long Legs hatten wir zuletzt, ist ja wieder einiges passiert auch. Es gab einen großen Videospiel-Release, den ich so am Rande mitbekommen habe, weil man damit regelrecht zugeballert wurde, egal auf welchen Plattformen man sich rumgetrieben hat. Und das war Kingdom Come Deliverance 2, hast du das mitbekommen?
Nee, also es ist an mir vorbeigegangen.
Siehst du mal, dann hatte ich dein Algorithmus offensichtlich nicht so in der Hand, aber bei mir war das definitiv der Fall. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, ich habe nur gehört, es soll sehr gut sein. Das ist so ein Mittelalter-Open-World-Spiel und jetzt der zweite Teil ist am 4., glaube ich, 4.2. rausgekommen. Sehr, sehr, sehr gute Kritiken, es geht auf Steam richtig durch die Decke. Und ich war heute shoppen und ich dachte mir, komm, sag dir mal die PlayStation 5-Version ein und jetzt liegt es hier rum und möchte gespielt werden. Also mal schauen, vielleicht gibt es da in Zukunft auch nochmal was zuzuhören. Oder vielleicht haben es ja auch schon ein paar Zuhörer gespielt und können sagen, ob das Spiel sich lohnt oder nicht oder ob ich es wieder zurückbringen soll.
Bin gespannt, kannst ja mal vielleicht eine Mini-Kritik schon mal so als Teaser raushauen.
Ich habe nur gehört, es ist irgendwie 120 Spielstunden, die meisten schon. Also das wird ein Langzeitprojekt auf jeden Fall.
Das sind immer diese Spiele, wo man halt wirklich irgendwie ein halbes Leben rein investieren kann.
Genau.
Ja, also wenn es richtig gut ist, sag mal Bescheid, ne? Das gibt es, glaube ich, auf allen gängigen Konsolen, ne?
Auf den, ja, auch im Game Pass.
Den aktuellen. Ja. Ist im Game Pass drin? Ah, okay.
Glaube ich. Ich meine, ich
hätte da was so gesehen. Das macht es natürlich dann direkt nochmal interessanter.
Für mal dich gucken. Ja.
Ich habe den ersten Teil gar nicht gespielt. Also das ist für mich so dann Neuland.
Für mich ist das auch komplett Neuland, ja. Mal schauen.
Sehr schön. Ja, apropos Neuland, betreten von Neuland, es ist ein Trailer gedroppt worden zu einem Film, dem ich völlig problemlos eine 10 gegeben habe, also zum Erstling, zu Jurassic Park. Der nächsten Fortsetzung ist jetzt ein Trailer rausgekommen, nur mal ganz kurz, Jurassic Park World Rebirth. Und man muss sagen, Donnerwetter lässt einen das kalt. Es ist einfach dieselbe Soße wie immer. So, also als ich das Ding gesehen habe, dachte ich, vor allem nach den ersten, ja, so Mini-Vorschuss-Lorbeeren, wo es hieß, naja, wir besinnen uns so ein bisschen auf die Stärken des Erstlings. Es soll so ein bisschen den Stil des ersten Buches haben, wieder so ein bisschen zu den Horrorwurzeln zurück. Und das strahlt der Trailer alles gar nicht aus. Also es hat wieder diesen Jurassic World Vibe, diesen furchtbaren, wie ich finde. Und es hat sich einfach totgelaufen, das ganze Ding.
Ich glaube, mehr muss man nicht dazu sagen. Du hast mir den Trailer geschickt, ich soll mir den doch mal angucken. Ich habe den nur zur Hälfte gucken wollen.
Und nicht mal zu Ende geguckt, ja. Das ist immer ein gutes Zeichen. Vor allem, als am Ende dieser Rancor-Dinosaurier angedeutet wird. Und man sprach ja damals schon von irgendwelchen Mensch-Dinosaurier-Hybriden bei den letzten Teilen. Nee, lass das Franchise einfach in Ruhe. Wir warten immer noch auf das Spiel, das mal angeteased wurde vor über einem Jahr.
Ja, das ist irgendwo im Limbo stecken geblieben. Ne?
Ja, ich habe irgendwie Befürchtungen, dass wir das nicht mehr sehen werden. Mal abwarten, aber dieser Trailer wirklich, der hat mich als Jurassic Park-Fan der ersten Stunde ist es eigentlich nur noch traurig, was man da sieht. Vielleicht überrascht der finale Film, aber es sieht erstmal nicht danach aus. Naja. Was gab es sonst noch? Hast du noch irgendwas entdeckt?
Entdeckt nichts, aber die Oscar-Nominierungen waren ja auch und wir haben Demi Moore jetzt 1000-mal gelobt. Sie hat ihre Oscar-Nominierung und verdient und auch große Chancen, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Dann ging ja ein Raunen durch die Medien. Emilia Perez, wie oft ist der Film nominiert? 14-mal? Oder irgendwie sowas. Ich habe den nicht gesehen, Fall. Ich habe nur viel von gehört und das, was ich gehört habe, ist ausschließlich negativ. Bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es wieder, eine Oscar-Folge mit dem Uwe zu machen. Und ich bin gespannt, was Uwe dazu sagt.
Da sind ein paar Filme dieses Jahr, auf die Uwe sich, glaube ich, persönlich sehr gefreut hat, die zu gucken.
Die auf jeden Fall maximal polarisieren.
Ja, es ist halt wieder, also die Oscars, es wirkt politisch und es ist natürlich, ich bin kein großer Freund von dem Ausgraben von irgendwelchen alten Tweets, ne, die irgendwie mal vor Jahren verfasst wurden. Ich weiß auch nicht genau, was da geschrieben wurde, was jetzt auch da, ich bin mir nicht sicher, war das, ist jetzt die Oscar-Nominierung, wird das irgendwie zurückgezogen jetzt tatsächlich?
Oh, keine Ahnung. Ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, dass sich jetzt alle von der Hauptdarstellerin distanzieren bei Emilia Perez.
Ja, das waren wohl ein paar Tweets der übleren Sorte, aber wie gesagt, man musste immer so ein bisschen, ich stecke da nicht so weit drin in dem Thema, aber wenn ich mich erinnere,
an James Gunn wurde auch, der wurde auch begnadigt.
Genau, also und ja, muss noch mal abwarten, ich bin mal gespannt, ja, wir hoffen, dass wir den Uwe vors Mikrofon kriegen, dass er da so ein bisschen was zu erzählen kann zu den Filmen. Und so seine Einschätzung mal geben kann, wie verdient das alles ist oder ob wir ein paar unverdiente Sieger, Siegerinnen haben werden dieses Jahr. Schauen wir mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da. Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Schauen wir mal. Und jetzt schauen wir mal auf, bevor wir über Blue Velvet sprechen, auf David Lynch zurück. Was hast du für eine Beziehung zu David Lynch?
Ich habe keine besonders enge Beziehung zu David Lynch. Das sind keine Filme, oder er war nie ein Regisseur, wo ich gesagt habe, so, der bringt einen Film ins Kino oder eine Serie oder ähnliches. Und deswegen gehe ich ins Kino. Also es war nie, dass ich mich da so drauf gefreut habe. Was ich aber immer sehr gemocht habe und sehr zu schätzen gewusst habe, war er so als Typ. Man hat ja dank YouTube immer die Möglichkeit, sich alte Interviews anzugucken. Und ich finde, der hatte in allen Interviews, immer wenn er, gerade mit seinen Schauspielern im Gespräch ist, immer was sehr Warmherziges, was sehr Humorvolles, was Schräges. Aber es war immer total spannend, dem zuzuhören. Ne? Auch wie er über seine Filme redet, wie er über die Rezeption redet, wie er auch mit Kritik umgeht. Weil unter anderem Blue Velvet wurde damals, glaube ich, von Roger Ebert verrissen. Mehr oder weniger, und David Lynch ist damit irgendwie sehr locker umgegangen, gesagt, ja, ist aber perfekte Werbung für mich gewesen, dieser Verriss. Und er ist einfach, er taucht ja auch immer mal wieder so unverhofft in irgendwelchen Serien, jetzt in den Fablemans, wo er da seine letzte Rolle hatte als John Ford, taucht er immer auf. Es gibt eine Serie, ich weiß, die ist in Deutschland nicht so bekannt, von Louis C.K., von dem Comedian Louis. Und da taucht David Lynch, ich glaube, in zwei Folgen als so ein Produzent auf, der die Hauptfigur halt als Late-Night-Moderator trainieren soll. Ich gucke mal, ob ich den Link dann in die Shownotes packe. Und das ist so lustig, weil der das einfach mit so einem total todernsten, also so super humorbefreit spielt. Und also wie gesagt, ich mochte ihn immer so in diesen ganzen Interviews und so weiter. Und ich habe beim Revue passieren lassen für Blue Velvet aber festgestellt, dass ich tatsächlich sämtliche Filme von David Lynch geguckt habe.
Wow, okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
Ich habe alle Filme von David Lynch gesehen. Bis auf, wobei, Inland Empire habe ich nicht gesehen.
Das war sein letzter Spielfilm, glaube ich, 2006.
Genau, den habe ich nicht gesehen.
6 oder 9, irgendwie sowas, ne? Mhm. War der. Mir ist witzigerweise aufgefallen, dass ich also bevor ich Blue Velvet geguckt habe, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal für diese Retrospektive das erste Mal gesehen. Ne? Das war ja auch eine Idee von dir, weil ja vor kurzem David Lynch leider verstorben ist. Und dann ist mir aufgefallen, als ich seine Filmografie so durchgeblättert habe auf IMDb, ich habe tatsächlich nur einen Film vorher gesehen von ihm.
Dune, das, wahrscheinlich.
Nein.
Nicht Dune?
Nein, Mulholland Drive. Ist der einzige, den ich gesehen habe. Mhm. Und deswegen habe ich, das hat auch nichts mit irgendeiner Abneigung oder so zu tun. Es ist irgendwie, hat sich das nie so entwickelt. Oder ich hatte auch keine Leute im Freundeskreis oder so, die mir David Lynch Filme empfohlen haben in der Vergangenheit. Aber ich hatte überhaupt keine Beziehung zu diesem Mann. Ja. Aber auch Twin Peaks, da war ich noch viel zu jung für, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich meine, hatte ja das Fernsehen 1990 mit revolutioniert, könnte man sagen.
Ja.
Und wenn man sich mal Ausschnitte davon anguckt, ich habe mir jetzt in Vorbereitung eine sehr, sehr tolle Arte-Doku angeschaut, die aktuell läuft, kann man bei YouTube gucken oder in der Arte-Mediathek, heißt David Lynch, der Meister des Rätselhaften, einstündige Doku, wirklich sehr empfehlenswert. Da waren auch viele Ausschnitte aus Twin Peaks und so dabei und da dachte ich mir, boah, wie krass ist denn Alan Wake 2 von Twin Peaks inspiriert?
Ja.
Das ist ja der helle Wahnsinn. Mhm. Und also wie viele Versatzstücke da aus allen möglichen Lynch-Werken, also dieses Setting Kleinstadt, ja. Das war ja immer so sein Steckenpferd so ein bisschen, ne? Dieser Mikrokosmos in so einem eigenen kleinen Städtchen oder Dörfchen, wie er natürlich jetzt auch in Blue Velvet. Und was ich wirklich ganz fantastisch war und die Szene, als ich sie das erste Mal gesehen habe, du hast sie vorhin schon angesprochen, war für mich eine Instant-Klassik-Szene, eine der besten Szenen, die ich seit langem gesehen habe. Das war halt eben die Endszene aus The Fablemans von Steven Spielberg, wo er John Ford spielt. Hast du die mal angeschaut, die Szene? Weil den Film hast du ja noch nicht gesehen, soweit ich weiß.
Ich habe Fablemans inzwischen gesehen. Habe ich im Flugzeug, habe ich mir den angeguckt.
Oh, okay. Wie hat er dir gefallen?
Ich habe mich mit der Figur der Mutter wahnsinnig schwer getan in dem Film.
Ja, das verstehe ich.
Das ist ein bisschen problematisch, weil die ja als, also ich will jetzt nicht zu tief in die Fablemans eindringen in das Thema, aber wenn man die als nicht als sympathische Figur empfindet, dann hat man irgendwie ein Problem oder die auch nicht faszinierend findet und viel mehr auf der Seite des Vaters ist. Das hat es ein bisschen erschwert für mich. Mhm. So, und ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, vielleicht kommen wir da mal drauf zurück. Aber ja, diese letzte Szene, es macht total Bock, ihm dabei zuzusehen, ne, wie er den verkörpert.
Und sein letzter Satz on screen quasi ist "My pleasure". Das fand ich sehr schön. Ich habe mir die Szene jetzt auch nochmal angeguckt und das ist das Letzte, was er gesagt hat. Das passt perfekt eigentlich als Ausklang, Zitat.
Mhm. Als Abschied.
Als Abschied. Weil es ihm immer eine große Freude war, das zu machen, was er getan hat. Und er hat auch wirklich, er ist ja auch selber Künstler gewesen, hat viel gemalt, auch zu Hause und hat Film auch immer als eine Art Kunstform interpretiert.
Ja, auch immer, der hat ja bis zum Schluss Kurzfilme gemacht, ne? Ohne Ende. Mhm. Also er blieb immer so ein bisschen diesem so ein bisschen so Richtung Studentenfilm, Kunstprojekt immer irgendwie treu. Auch viel, also Musikvideos, Dokumentarfilme gemalt, sehr interessiert, was auch so Meditation anging. Also man konnte ja auch sogar Kurse mit ihm belegen, ne, zum Meditieren. Das ist schon interessant und vor allem finde ich ihn halt, was ich eben schon meinte, als Typ, wenn man die Filme sieht, die ja durchaus auch immer viel mit Gewalt zu tun haben, mit Sexualität, mit irgendwie Schattenseiten der Menschen, aber wenn man ihn dann in den Interviews erlebt hat, wie gesagt, gerade wenn er dann auch mit Schauspielerinnen vor allem, wie warmherzig und wie auch vor allem andere über ihn reden, das ist ja immer lustig, wenn man, es gibt so einen schönen, ich weiß nicht genau von welcher Magazin das war, mit Laura Dern, mit Patricia Arquette und Naomi Watts, glaube ich, so Interviews über David Lynch. Mhm. Und wie die alle von ihm schwärmen, das ist einfach, ne, also der hat die halt so behütet am Set. Ich meine, gerade Laura Dern war ja bei Blue Velvet irgendwie noch super jung.
18 war
ich. Und es ist halt, ja, irgendwie 18, genau. Das ist so lustig, weil wie die auch alle haben eine Parodie von ihm dann, ne, irgendwie immer auf so direkt, wo sie ihn nachmachen. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig und sehr berührend auch. Ne? Also er war wirklich als Regisseur anscheinend wirklich sehr, sehr beliebt. Oder sie alle waren sehr angetan von ihm. Also ich habe zumindest nie über ihn irgendwelche schlechten Sachen auch gelesen. So.
Und deswegen. Ja. Ja, Kyle MacLachlan und Laura Dern kommen in dieser Arte-Doku auch ausführlich zu Wort. Mhm. Kyle MacLachlan sitzt natürlich stilecht im Diner und wird da interviewt.
Ja.
Geil, also wirklich, schau dir den mal an, gefällt dir bestimmt. Hm.
Aber es ist schon erstaunlich, wir sprachen ja auch eben kurz über James Gunn, weil das ist, David Lynch war einer der ersten, bei dem ich das so wahrgenommen habe, dieses vom wirklich schrägen Kunstfilm oder von so einem kleinen Herzensprojekt nach Hollywood, dieser Schritt. Ne? Also ich meine, Eraserhead ist so ein bizarres Ding. Und der hat mir auch echt, also dieses verdammte Baby in Eraserhead, dieses eklige, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser komische Kopf.
Ich glaube schon, ja. Ich meine, ja, das ist mal gesehen,
so ein,
ja.
Was auch immer, das sieht aus wie so ein Kalb, hat keinen richtigen Körper und dieser ganze Film ist ein einziger Fiebertraum. Und von diesem Film, das Angebot, den Elefantenmenschen zu machen, mit John Hurt, mit Anthony Hopkins, ne, 3 Jahre später. Das ist halt wie hier James Gunn, ne, der dann irgendwie super gemacht hat und dann Guardians of the Galaxy. Und das haben wir öfter mal erlebt jetzt in den letzten Jahren. Und es ist faszinierend. Und dann von da dann Dune, dann der Absturz mit Dune, der irgendwie gefloppt ist und den er auch immer wieder als so eine persönliche Niederlage beschrieben hat, weil ihm halt ja auch der Final Cut versagt wurde.
Ja, es waren aber auch zwei Studioproduktionen und zwei zu den Filme, zu denen er vertraglich dann festgesetzt wurde, ne? Der Elefantenmensch und oder Elefantenmann, wie heißt er?
Der Elefantenmensch. Also im Englischen Elephant Man, im Deutschen ist es der Elefantenmensch.
Also der Elefantenmensch und Dune natürlich und du hast es gesagt, der Final Cut wurde ihm nicht gestattet und seine Karriere war danach eigentlich so ein bisschen
im Eimer erstmal.
Am Ende, ne? Weil das Skript zu Blue Velvet hatte er schon Jahre zuvor geschrieben und ohne Dino De Laurentiis als Produzent hätte er den wahrscheinlich auch nie so realisieren können.
Den aber wohl irgendwie auch ziemlich gedrückt hat, ne? Also trotzdem, also er hat gesagt, ja, Final Cut ja, aber irgendwie Rating, das und das Rating, maximal 2 Stunden. Aber ansonsten kreative Freiheit gelassen. Es gab so hier und da so ein paar Handschellen, die ihm angelegt wurden. Aber das war, Blue Velvet war für ihn ja auch so ein Befreiungsschlag, ne? Weil das ist, ich finde, Blue Velvet ist, wenn man die anderen Werke kennt von ihm, ist halt wirklich so blaupausenmäßig, ne? Dass so Elemente, die da schon vorkommen, später einfach wieder aufgegriffen werden, hier und da ein bisschen professioneller, aber das ist schon lustig. Da hat er sich irgendwie, das ist so der erste typische Lynch für mich. So. Deswegen, ich bin mal gleich sehr gespannt, wenn wir drüber reden. Du hast gesagt, Mulholland Drive hast du gesehen, ne?
Ja, genau. Mulholland ja, und Drive. Ich kann mich auch wirklich an nicht mehr viel erinnern. Ich kann mich nur noch an einen der krassesten Jumpscares erinnern, der immer wieder der auftaucht. Klassiker. Der Penner hinter diesem Diner oder was das da ist, ne? Und wo die Musik dann wegbleibt.
Der Herzinfarkt-Penner. hinter der Wand.
Ja, es gibt so ein paar Filme, die werde ich jetzt versuchen mal nachzuholen, Lost Highway und Wild at Heart. Die haben mich schon so in der Doku ein bisschen angefixt. Bei Eraserhead, ich weiß nicht, ob ich mir
der
das
ist antun schon
möchte.
Speziell. Das ist halt so ein Ding, den guckt man sich dann in der Filmschule an und sagt dann so, ah ja, ja, klar, die Frau kommt da aus der Motorhaube oder so. Aber der ist schon, also der ist halt maximal Endstufe creepy, Eraserhead. Der ist so eklig und fies und aber hat ein paar interessante Themen, die er aufwirft, so zum Thema Eltern werden und Vater sein und so. Also deswegen vielleicht doch mal angucken.
Ich schau mal.
Aber ist halt mehr Kunst als so klassischer Kinofilm. Deswegen, also Blue Velvet geht ja schon in eine, und wie ich finde, ohne jetzt schon mal zu viel vorwegzunehmen, Blue Velvet ist aber von den Lynch-Filmen noch relativ klassisch erzählt und verdaulich, würde ich sagen.
Ja, das wäre mein zweiter gewesen, deswegen habe ich da vielleicht andere Meinung zu. Okay. Aber das werden wir jetzt
mal Mulholland Drive oder Lost Highway, die sind ja schon ein bisschen mehr, wo ein bisschen mehr krude Sachen und plötzlich Zeitebenen sich verändern oder Personen wechseln und so, das ist dann ein bisschen mehr. Aber ja, ich bin gespannt. Also Blue Velvet jetzt ein bisschen in der Analyse.
Genau, Blue Velvet kam am 19. September 1986 in den USA in die Kinos und bei uns in Deutschland am 12. Februar 1987, hatte ein Budget von 6 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 8,6 Millionen. Eine Länge von 116 Minuten und eine FSK von 16, heute wohlgemerkt, früher war der Film ab 18. Ja, Drehbuch und Regie stammen von David Lynch, von wem sonst. Produziert wurde der Film von Fred C. Caruso und die Musik stammt von Angelo Badalamenti. Und das war die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden. Danach war er sein Hauptkomponist und hat jeden Film gescored. Die Kamera stammt von Frederick Elmes und der Schnitt von Duane Dunham. Und der Film hat tatsächlich auch eine Oscar-Nominierung bekommen, und zwar für David Lynch als besten Regisseur. Ja, noch kurz der Cast. In der Hauptrolle haben wir Jeffrey Beaumont, der wird von Kyle MacLachlan gespielt. Dann haben wir Dorothy Valance, die wird gespielt von Isabella Rossellini. Wir haben Frank Booth, der wird gespielt von Dennis Hopper. Sandy Williams wird gespielt von Laura Dern. Ben, der wird von Dean Stockwell gespielt. Dann haben wir noch die Mutter von Sandy, Mrs. Williams, die wird von Hope Lang gespielt. Ihren Vater, den Detective John Williams, der wird von George Dickerson gespielt. Und in einer kleinen Nebenrolle, kann man auch verpassen, wenn man nicht genau hinschaut, Chucky, die Mörderpuppe, a.k.a. Brad Dourif, der spielt einen von Franks Handlangern, und zwar den Raymond. Genau, das ist unser Cast. Und jetzt kannst du wie immer die wunderbare Handlung wiedergeben. Ich bin ganz Ohr. Hau mal raus.
Ja, also die Handlung ist eigentlich gar nicht so komplex auf den ersten Blick. Also es geht um den jungen Jeffrey Beaumont, der nach Hause zurückkehrt, um seinen Vater zu besuchen, der ja nach einem seltsamen Unfall im Krankenhaus liegt. Und auf dem Weg zurück nach Hause findet er in einem Feld ein menschliches Ohr, das schon so ein bisschen von Ameisen durchsetzt ist, ein bisschen schimmelig ist. Und da der örtliche Polizeidetektiv Williams und die Polizei anscheinend nicht so richtig in der Lage sind, den Fall zu untersuchen, beschließen Jeffrey und Sandy, die Tochter von Detective Williams, die eigene Nachforschung anzustellen. Und da entdecken sie schnell, dass die makellos wirkende Heimatstadt eine überaus düstere Unterwelt innewohnt. Und fasziniert von dieser Entdeckung wird Jeffrey immer tiefer in diese Welt voller Verbrechen, Gewalt und sexueller Obsession hineingezogen. Dabei trifft er auf die verletzliche Sängerin Dorothy Valance und den psychopathischen Gangster Frank Booth, was Jeffrey schließlich in einen gefährlichen Konflikt zwischen Gut und Böse führt und ihn mit seiner eigenen dunklen Seite konfrontiert. Der Film, kann man sagen, hat so die Versatzstücke eines Film-Noirs, ist eine Art Neo-Noir, spielt damit sehr stark in vielerlei Hinsicht. Und wie gesagt, also der eigentliche Plot ist ja recht überschaubar erzählt, ne? Also Jeffrey wird durch diesen Fund von dem Ohr in eine Detektivgeschichte reingezogen und versucht herauszufinden, was es mit diesem Ohr auf sich hat. Aber der Film macht vieles natürlich ein bisschen anders, als andere Filme das machen würden.
Ja, das ist ja ganz ganz witzig. Es gibt, der Film ist ja zumindest so die erste halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, bis es zu der Szene kommt, zu der wir später wahrscheinlich mehr ins Detail gehen. Ganz, relativ klassisch erzählt, ist bis auf jetzt ein paar gewöhnungsbedürftige Kameraeinstellungen oder kreative Kameraeinstellungen, könnte man sie auch nennen, zu Beginn, wenn wir beispielsweise in das unter das Gras mit der Kamera fahren und die ganzen Käfer aufdecken, die quasi unter der Fassade der heilen Welt des amerikanischen Vororts da ihr Unwesen treiben. Oder halt diese Fahrt ins Ohr und dieses Close-up von diesem ekligen Ohr.
Ja, es ist schon ganz schön widerlich, das Ohr.
Ja. Und das war ja tatsächlich irgendwie so die Ursprungsidee zu Blue Velvet. Kam ihm, der hatte ein Bild vor Augen, David Lynch, das waren rote Lippen in der Dunkelheit und ein Ohr im Film. Und das war so der Ursprungsgedanke. Und daraus hat er dieses Skript damals geschrieben.
Ja.
Und der Film wechselt tonal dann relativ flott die Stimmung. Und vor allen Dingen dann, wenn Jeffrey sieht, was da ja mit Dorothy und Frank so abgeht. Der Film war mir tatsächlich halt, ich hatte immer nur so von dem am Rande mal gehört, aber immer nur im Zusammenhang mit Dennis Hopper tatsächlich, weil seine Figur, seine Darstellung da immer über den Klee gelobt wurde und als sehr verstörend beschrieben wurde. Das hatte immer meine Neugier so ein bisschen getriggert, aber es ist nie dazu gekommen, dass ich den Film gesehen habe. Deswegen, als der Film dann zu Ende war, hatte ich einfach so viele Fragen. Das war der allererste, also das waren die ersten Gedanken, die mir in den Kopf geschossen sind. Und ich hätte am liebsten direkt mit dir darüber geredet und über jegliche Theorien auseinandergesponnen. Aber das können wir ja dann jetzt machen. War der dir denn das erste Mal irgendwie, als du den gesehen hast? Wann hast du den das erste Mal gesehen?
Ich weiß, dass ich den gesehen habe nach True Romance, weil ich True Romance gesehen habe und da in einem Artikel darüber gelesen habe damals, Dennis Hopper, wie du schon gesagt hast, ne, in Blue Velvet, auch so eine fantastische Performance. Und dann habe ich mir den, glaube ich, ausgeliehen mal dann auf VHS. Ich habe den jetzt das insgesamt dritte Mal gesehen. Und ja, wie gesagt, ich finde den, also erstmal so von der Erzählung geht der relativ normal los, so ein bisschen behäbig auch. Ich finde so diesen Einstieg, der mit diesem Feuerwehrauto, ne, mit diesem Mann, der Feuerwehrmann, der so in die Kamera guckt, der hat schon irgendwie so eine seltsame Creepiness.
Findest du? Irgendwie so, aber ich finde, dass durch das Lied Blue Velvet wird das auf jeden Fall dann kaschiert.
Ja, aber das hat so eine, also es wirkt halt fake.
Ja,
dieses fake, Bild, wie der da fährt. Aber man denkt direkt so, irgendwas ist komisch. Und dann diese Rosen, die am Gartenzaun hochwachsen.
Tolles Bild übrigens.
Ja, das ist, finde ich auch super. Aber der Film, ich finde, man hat bei dem von Anfang an so ein Gefühl der Entrücktheit. Also das ist halt einfach irgendwas komisch ist, auch wie die Figuren. Also man muss sich ein bisschen an das Spiel von Kyle MacLachlan und auch Laura Dern so ein bisschen gewöhnen.
Ich habe den Film auf Deutsch geguckt, tatsächlich. Okay. Ich denke, ja, im Englischen ist es ein bisschen entzerrt. Aber ja, ich habe das auch so empfunden mit dem Kyle MacLachlan vor allen Dingen. Es ist jetzt nicht kein, also es ist ein, kein zugänglicher, keine zugängliche Figur so auf den ersten Blick. Man denkt irgendwie so ein bisschen, der ist irgendwie ein bisschen weird, like kleiner Nerd, würde man vielleicht sagen. Mhm. Wenn er da seinen Ententanz macht, wo ich mir einfach nur den Kopf geschüttelt habe und gefragt habe, wo kommt das denn jetzt her?
Ja. Ja, es ist, also ich weiß, damals einer meiner ersten Eindrücke und auch jetzt beim erneuten Schauen ist, der Einstieg des Films, der hat was so ein bisschen Soapiges. So, wie es erzählt ist, wie die Figuren miteinander reden. Man denkt so, ja, so redet doch keiner. Das ist so latent überhöht.
Ja. Vor allem in dem Dialog im Auto abends zwischen MacLachlan und, also zwischen Jeffrey und Sandy, wo er dann irgendwie so sagt, so, oh Mensch, warum gibt's denn nur so viel Böses auf der Welt? Wo ich mir dachte, so, what?
Das ist so ganz strange. Also es wird so hingelegt, so ausgespielt einfach und auch nicht subtil.
Nicht so, das ist aber wirklich Soap-Charakter, das trifft ganz gut, ja.
Genau, und das ist ja auch das, was, also später bei Twin Peaks, es wurde ja, als Twin Peaks rauskam, war ja so die Anforderung, bitte wie Blue Velvet, nur mehr Figuren und als Serie. So, und Twin Peaks hatte auch immer diesen Soap-Charakter und das macht der Film, und ich gehe davon aus, bewusst,
glaube ich,
wie alle Figuren so am Anfang miteinander reden, also auch wie er dann mit dem Ohr kommt, ne, und das in diese Tüte tut und der Detective Williams ist dann so, das ist ein Ohr, ja, so, ne, okay, und dann ist das Thema beendet, so, und der Film macht das ganz seltsam, dass du einerseits dieses Soapige hast und gleichzeitig finde ich auch die Sets, in die die Figuren wandern, also vor allem das Apartment von Dorothy und später dieser Puff, Drogen, was auch immer, Treff von Ben, die sehen ja überhaupt nicht echt aus, ne? Diese Orte. Die sehen ja beide wie, also irgendwie Studio- oder Theaterkulissen aus. Mhm. Im Gegensatz zu den Orten, die man sonst, also das Haus von Jeffrey, das Haus vom Polizeidetektiv, die Straßen, sind alles echte Orte. Aber diese komischen Orte in der Düsternis, wo Jeffrey sozusagen sich drauf einlässt und hingeht, haben halt was total Künstliches. Haben was irgendwie Theaterhaftes, wie so ein Guckkasten, ne? Weil die Einstellungen sind ja auch so ganz seltsam frontal, also als wäre die Wand weg und man schaut da so in diesen Raum rein. Das ist immer so, das war jetzt beim erneuten Gucken direkt so mein erstes Gefühl. Also man hat so eine künstliche, nicht ganz sinnhaft konstruierte Welt. Also diese Orte wirken manchmal so, als wären die auch nur für den Moment da.
Was weißt ja auch was für die Theorie. Also, ja, total. Jetzt, wo du das gerade sagst, es gibt ja, den Film kann man ja in so vielen Facetten deuten. Das ist ja auch, glaube ich, das, was Lynch-Filme im Allgemeinen ausmacht. Sage ich jetzt als jemand, der zwei Lynch-Filme gesehen hat. Dass man seine Filme auf so viele verschiedene Weise interpretieren kann. Aber das, was du gerade gesagt hast, würde zumindest meine Theorie zu dem Film ein bisschen Rückenwind geben. Nämlich, dass das alles vielleicht doch eine Art Traum war von Jeffrey, weil diese ganzen entrückten, realen Schauplätze wie Dorothys Apartment und dieser Puff und so weiter, dass das halt alles so ein bisschen surreal wirkt, ne? Du hast gesagt, dass man wie so ein Guckkasten, wie im Theater da irgendwie drauf guckt, dass man das nicht so richtig auch fassen kann. Und klar, spoilern wir jetzt den Film, weil wir gehen davon aus, jeder, der hier zuhört, wird den Film gesehen haben in irgendeiner Form. Es gibt ja diese Stelle, wo Sandy über ihren Traum mit dem Rotkehlchen spricht. Und am Ende kommt ja dieses wunderbar billige Rotkehlchen da um die Ecke und die Sonne scheint wieder und Es ist, die Charaktere verhalten sich ja auch, als ob irgendwie nicht wirklich was passiert wäre, ne? Weil das, was denen widerfahren ist, vor allem eben Jeffrey, ist ja traumatisierend bis zum geht nicht mehr. Und er liegt da und schaut auf der Liege und ach, da ist ja das Rotkehlchen. Spricht zumindest für die Theorie des Traums. Aber ich bin mir sicher, dass einige mich jetzt auch wieder das alles wieder dekonstruieren könnten und sagen, nee, das muss man so und so deuten. Aber das ist,
ja,
ist zumindest eine Richtung, die es gehen könnte.
Ja, aber es ist ja irgendwie total, also die Theorie greift ja auf jeden Fall ganz gut. Ich meine, wir haben die Szene, ich meine, wir springen jetzt ein bisschen hin und her, aber das lässt der Film auch gut zu. Wir haben die Szene mit Ben, der ja auch in Dreams singt. Ne? In dieser Stelle, wo er dann diese komische Lampenmikrofone, genau, da singt er halt in Dreams. Und ich würde die Theorie von dir da auch unterstützen, insofern, dass es zumindest eine Traumqualität hat. Ob es jetzt ein Traum ist oder ob es, also ich finde auch dieser Schluss mit dem, wo alles wieder gut ist, in Anführungszeichen, ne? Aber dann hast du dieses seltsame Roboter-Rotkehlchen-Puppending. Und dann sagt die Oma, ich könnte nie einen Käfer essen. Und alle sind so, und es ist halt so super happy. Und dann kommt wieder der creepy Feuerwehrmann genau in derselben Einstellung vorbeigefahren. Und das hinterlässt mich nicht mit dem Gefühl von, alles ist happy. Ich finde, man geht irgendwie raus mit eher mit dem Gefühl von, ja, das ist jetzt irgendwie, wurde gelöst, aber es brodelt trotzdem irgendwie immer noch unter dieser Stadt. Und Jeffrey ist trotzdem, ich meine, der ist ja als Figur, der ist halt ein Perversling, ne? Also.
Und ein Voyeur.
Ja. Und ein Voyeur. Also, es gibt, ich habe mal gelesen, es wurden wohl, um die Länge zu schaffen, so ein paar Szenen von ihm rausgekürzt. Es gibt wohl eine, wo er am Anfang von der Uni kommt und wo er wohl auch so ein bisschen Peeping Tom-mäßig irgendeiner beim Umziehen zuschaut.
Mhm.
Weil auch die Art, wie er da so zu Laura Dern dann sagt, so, oder sie sagt, ja, bist du ein Perverser oder ein Detektiv? Ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut im Englischen ist, ne? Und dann, ja, das werden wir noch herausfinden, so ungefähr. Das ist ja genau das, ne? Also er sagt, ja, ich will das herausfinden, aber er ist halt irgendwie, hat schon einen an der Ratsche und gibt sich ganz bewusst so dieser dunklen Seite hin, ne? Der Faszination.
Ja, ist jetzt nicht so, als ob er das, ob er da erstmal die Hände so in Schutzhaltung vor sich hält und sagt so, stopp, nee, jetzt machen wir mal hier, machen wir mal halt und hören auf. Ja. Nee, er nimmt das alles wohlwollend hin, das stimmt. Und ja, der wirkt auch so ein bisschen roboterhaft irgendwie auch, ne? Also
total, ja.
Und methodisch natürlich auch, indem wie er vorgeht und ist ja sofort irgendwie angefixt von diesem Ohr und weiß ja auch, oder kann vielleicht auch gar nicht die Gefahr einschätzen, in die er sich da begibt, dass er halt einfach in ein fremdes Haus mehr oder weniger einbricht, ne, und sich dann da als Schädlingsbekämpfer ausgibt, weil er so eine, ja, man könnte sagen, krankhafte Neugier schon hat. Gepaart mit diesem Voyeurismus, der natürlich erst in dieser einen Szene dann so richtig zum Tragen kommt. Aber lass uns doch mal über die sprechen, über die Szene, weil da wir auch das erste Mal Frank Booster kennenlernen, Dennis Hopper, ein Schauspieler, der auch viel Schund gemacht hat, das muss man sagen, aber ich finde, selbst im Schund feiere ich ihn ab. Also ich finde, der ist ja relativ früh gestorben, ich meine 2010, da hat uns schon ein klasse Charaktermime verlassen in der Filmlandschaft, weil was er hier abliefert, das ist ja wirklich faszinierend. Würde ich es, glaube ich, sagen.
Faszinierend. Ja, der war ja immer für Bösewichte gebucht, ne? Ganz selten mal der Sympathieträger. Und das konnte er einfach, ne? Also das ist ja immer einer, der so in allen Rollen so über die, an der Grenze zur Karikatur geschrappt hat.
Ja.
Sehr gut, sehr genüsslich und hier natürlich auch, ne? Also jegliche Grenzen halt sprengt, das ist eine Naturgewalt in dem Film. Ich kann total verstehen, wenn man Probleme hat mit der Figur, weil der ja so
Man muss extrem. Probleme mit der Figur haben, sorry. Man
ja, muss Probleme na, mit natürlich, der Figur ich meine natürlich, also moralisch gesehen selbstverständlich, aber ich meine auch mit der Art, ne, wie, weil der ist einfach, der ist ja so drüber und so eine Naturgewalt und so ein bewusster Störfaktor im ganzen Film, ne, der hat ja nie, bis auf diese Momente, wo er so Emotionen zeigt, aber der ist ja alles, also im Englischen benutzt er jedes zweite Wort ist fuck.
Fuck, ja. Hm.
Also wirklich jedes so fucking, fuck, fucking Baby wants to fuck. So, ne? Das ist ja so die, diese Szene. Ja, genau, lass uns über die Szene einmal sprechen. Also es ist seine, da wird er etabliert.
Ja, könnte man sagen. Du hast ja auch auf Instagram dieses GIF da gepostet. Ja. Er inhaliert ja immer irgendwas. Ich habe gelesen, David Lynch, da er sich in der Drogenszene nicht so auskennt, dachte er, er könnte ja Helium inhalieren, also der Frank. Ja. Und Dennis Hopper hat ja eine lebhafte Drogengeschichte hinter sich und hat allerlei Erfahrungsreichtum, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Denken wir an Easy Rider und Co. Und er hat dann auch irgendwie gesagt, so ja, so, wenn, als er damals Acid genommen hat, hat er dann verschiedene Ticks gelernt und die wollte er in seine Figur mit einfließen lassen. Und aber Helium würde überhaupt keinen Sinn machen, aber wobei die Vorstellung, dass er dann auch noch so eine Piepse-Stimme hat, so eine Mickey-Maus-Stimme und dann sagt, Baby wants to fuck. Also das ist ja noch verstörender. Fast, also
vielleicht ja, wäre könnte das, gut creepy sein.
Ja, und der hat dann glaube ich irgendwie so eine Art Poppers oder so, also so eine Droge, die dich irgendwie sexuell stimuliert, keine Ahnung, irgendwie
Amylnitrat ist ja, das.
Ich hab genau, ich glaube, Ahnung, das wird, das genau. Der, ich glaube, der Szenebegriff dafür ist Poppers, wenn ich mich nicht täusche. Ja, um da so richtig in Stimmung zu kommen. Und ja, als ich die Szene gesehen habe, ja, heftig. Also ich hab von der vorher noch nichts gehört, deswegen konnte ich die komplett jungfräulich auf mich wirken lassen. Ich musste mir dann auch nochmal was dazu durchlesen und ich habe dann einen lustigen Kommentar drunter gefunden, wenn der so sinngemäß beschrieben hat, wenn die Szene laufen würde und die Eltern kommen ins Zimmer, dann würde ich ja. eher auf einen Porno umschalten, das wäre weniger verstörend. Also,
ist, ja, in der Tat.
Es ist ja wirklich ab. Also ich muss doch tatsächlich, der Film ist ja von 1986, an eine Figur denken, die aus der Feder von Tarantino stammt. Und da habe ich mich gefragt, ist Blue Velvet, war das auch eine Inspirationsquelle für ihn?
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Würde ich auch sagen. Also das ist, es atmet, also Tarantino-Filme atmen halt so diese Art von, also von, weil es einfach eine Szene ist, die einen komplett überrumpelt. Also weil diese Figur kriegt ja keinen langsamen Aufbau. Ne? Also was in der Szene passiert, sei es das Einatmen dieses Heliums, der Gewaltausbruch, die Vergewaltigung, auch was anschließend passiert, dann ist halt irgendwie, die Szene hat so viele Schichten und so viele kleine Momente, da weiß man gar nicht, wo man anfangen muss. Ne? Also
anfangen ja, soll, ja, das ist absolut, ja.
Also da kann ich mir, und ich finde, das ist so lustig, weil der Film dann so, der hat am Anfang was Hitchcockiges, so wie er inszeniert ist, ne, mit den auch den Kameraeinstellungen, auch dieser, das ist dieser dumm, 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 dieser Bass ganz oft. Und dann ab dem Moment kriegt er irgendwie so, gerät er so in Schieflage, so, weil man so komplett überrascht wird. Und ja, einfach dieser Gewaltausbruch ist halt, man kann danach erstmal gar nichts anfangen mit dem Ganzen. Man weiß überhaupt nicht, wohin mit sich, wenn man das gesehen hat.
Ja, weil man vor allen Dingen sich auch fragt, genießt die Dorothy das jetzt auch irgendwie so ein bisschen? Mhm. Weil das ist ja ein ganz komisches Zusammenspiel zwischen den beiden. Also natürlich ist sie in gewisser Weise abhängig, weil er hat ja ihren Mann und ihren Sohn entführt und ja. Hält sie quasi so, könnte man sagen, als Sexsklavin. Ne? Und
ja.
Deswegen ist sie ihm dann hörig und das Ohr, was abgeschnitten wurde, gehört ja zu Dorothys Ehemann. Mhm. Ja, dass der Frank einen Ödipus-Komplex hat, ist ja relativ offensichtlich, aber was ich mich auch gefragt habe dann, der muss ja wahrscheinlich selber als Kind häusliche Gewalt erlebt haben, Missbrauch und
Missbrauch, genau.
Und projiziert das dann wahrscheinlich auf die Dorothy. Eigentlich müsste ja Jeffrey komplett in Schockstarre sein. Aber erstmal, er ist ja total irgendwie fasziniert von diesem, was da, was er da gerade erlebt hat. Und fühlt sich ja sexuell sofort dann, also nicht so, also zu ihr hingezogen, aber sie bedroht ihn ja dann auch mit dem Messer. Mhm. Aber da habe ich mich auch gefragt, warum verhält sie sich denn jetzt so crazy? Warum möchte sie mit ihm jetzt auf einmal direkt in die Kiste? Was sehe ich da?
Also ich glaube, die Figur von Dorothy, da kann man ganze Doktorarbeiten drüber schreiben, über die Komplexität. Die wurde ja, soweit ich weiß, irgendwie damals auch, das wurde auch scharf kritisiert, ne, diese Darstellung von ihr. Roger Ebert hat dann in der Kritik irgendwie auch, glaube ich, sowas gesagt wie so, wenn man die Figur schon so durch die Hölle gehen lässt, von Anfang bis Ende, muss es doch irgendwie ein Ergebnis haben. So, ne?
Und, ja, das stimmt. Das ist aber ein guter Punkt, weil es hat ja kein Ergebnis mit ihr am Ende. Sie hat zwar ihren Sohn zurück, aber den man auch nie sieht, richtig, ne? Das fand ich auch
gut. Ja, immer nur so von hinten und
ist das ein Hirngespinst?
Mit diesem abstrusen Propellerhut. ja, das ist auch diese Szene, wo sie später dann hinter der Tür so, nee, but Mommy loves you. Das ist so, man hat das Gefühl, ist denn der wirklich dahinter? Gibt's den Sohn?
Genau das habe ich mich auch gefragt. Gibt's den eigentlich?
Ja, und also ich habe das so interpretiert. Ich meine, das ist ja so eine seltsame masochistische Beziehung, die sie mit Frank hat und dass sie irgendwie mit Jeffrey so eine Art, sie dreht das ja so ein bisschen. Also sie ist die sexuell in dem Moment in Kontrolle ist, ne, mit dem Messer. Und sie zwingt ihn sich aus. Das ist irgendwie so ein Switch, ja, dass sie versucht, irgendwie wieder ein Machtgefüge andersrum herzustellen.
Oder die Kontrolle zurückzuerlangen vielleicht auch.
Genau, würde ich auch sagen. Ne, das ist der Versuch, einen Kontrollgewinn zu erlangen. Aber sie ist nicht in der Lage dazu. Ne, und dann ja wird das halt zu so einer man denkt ja am Anfang, sie will jetzt irgendwie so seinen Schutz oder sie nutzt ihn vielleicht aus, um Frank loszuwerden. Das war damals mein erster Gedanke. Was ja so eine Femme Fatale klassisch wäre, ne? Dass sie sagt so, okay, pass auf, ich lasse mich auf dich ein. Sie sagt ja auch hier, ne, du bist irgendwie, ich bin bei dir sicher und sie sagt ja auch im Englischen, ich habe dich immer noch in mir, sagt
ja,
sie zwei,
ja,
dreimal im
das
Film.
Das sagt sie auch im Deutschen, ja.
Genau, ne? Und,
also vor Sandy vor allen Dingen, ne? Maximal unangenehm.
Vor allem vor Sandy. Ja, also da kann man, glaube ich, viel reininterpretieren. So, aber warum genau dann dieser Switch irgendwie passiert? Es wäre auch mal interessant zu wissen, weil das lässt der Film ja auch im Unklaren, hat Frank, also in welcher Reihenfolge ging das los? Hat Frank ihren Mann entführt, weil er irgendwie ein Geschäft mit ihm hatte und nutzt sie dann daraufhin aus? Oder wollte er sie von Anfang an sexuell missbrauchen, hat deswegen den Mann entführt? Das ist ja nicht so ganz klar, ne? Wie da die Beziehung zu ihrem Mann, also wie er zu ihr steht, ne? Wie das entstanden ist, dieses Gefüge.
Also ich habe eine Vermutung, und zwar, dass er, also er ist ja ein absoluter Psychopath, aber wahrscheinlich halt, weil er halt diesen Missbrauch und Gewalt in der Kindheit erlebt hat. Aber vielleicht gab es in der Kindheit dieses eine Lied, was ihn immer irgendwie an gute Zeiten zurückgeerinnert hat und dass er über alles liebt und das heißt da Blue Velvet. Und er geht irgendwann in diese Bar und sieht Dorothy da singen und klammert sich ja auch immer an dieses blaue Samtstück
Stofftuch
da.
Stofftuch.
Das ist vielleicht das muss irgendeine Verbindung zu seiner Mutter, glaube ich, sein vielleicht. Deswegen kommt es vielleicht daher und er hat sich dann in sie verliebt, als sie da singt. Und dann singt sie auch noch Blue Velvet und er möchte das ja immer wieder sehen. Und er sitzt dann da ganz andächtig und ihm kommen die Tränen und möchte sie für sich haben, möchte sie besitzen. Mhm. Und deswegen, dann kriegt der Wind von ihrem Mann.
Hat einen Mann, ne?
Und von dem Kind. Und skrupellos wie er ist, nimmt er sich oder er kidnappt den Sohn und schneidet dem Mann das Ohr ab, um ihr zu beweisen, du hör mal, ich meine das ernst. Du bist jetzt mein, ne? Und du singst jetzt so jeden Tag Blue Velvet für mich. Und ich kann mich an dir sexuell austoben und meinen Trieben freien Lauf lassen. Das wäre so meine Theorie.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, dass das so als in dieser Reihenfolge irgendwie am sinnvollsten ist. Ich finde auch so dieses mit dem, dass er immer dieses Stück Stoff sich selbst und dir in den Mund steckt. Ne? Das irgendwie deutet das ja so darauf hin, dass wahrscheinlich seine Mutter ihm irgendwie, dass er halt still sein sollte. Ne? Er sagt immer, guck mich nicht an.
Der hat wahrscheinlich auch selber miterlebt in der Kindheit, wie sein Vater seine Mutter vergewaltigt hat und dann musste er wahrscheinlich zugucken, ne? Dieses, das ist ja auch so ein Gefühl von Scham, ne? Guck mich nicht an, wenn ich das mache. Ja. Ist ja in einer total verletzlichen Position, wenn er halt dieses Gas da inhaliert und dann voll drauf ist und möchte ja dann auf keinen Fall angeschaut werden, weil er ja eine gewisse Scham empfindet auch dabei.
Ja. So ein mahnender Blick der Mutter oder, ne? Also es gibt ja genau, kann ja mehrere Möglichkeiten geben, ne? Er wurde von der Mutter missbraucht. Ne, wurde auch geknebelt oder durfte nichts sagen. Also klar, da gibt es irgendwie dann viele, viele Möglichkeiten. Also es ist eine recht vielschichtige Figur, ne, die man auf dem ersten Blick gar nicht so vermutet nach der Szene.
Nee, absolut, aber grandios gespielt von Dennis Hopper. Wie du gesagt hast, das ist ein schmaler Grat. Den hat er beispielsweise in Waterworld so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber da fand ich ihn, finde den da klasse.
Also, der ist das Beste an dem Film.
Dennis Hopper ist, bin auch überrascht gewesen, dass er nicht für einen Oscar nominiert war für den Film. Vielleicht war die Rolle zu krass, zu widerlich.
Vielleicht, ja.
Da war die Academy vielleicht noch nicht so weit, aber er ist auf jeden Fall das Highlight des Films, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jede Szene, wo er mitgespielt hat, war ich an dem Bildschirm gefesselt. Definitiv.
Ja, der, vor allem, man merkt, ich finde so dieser, wo die erste Konfrontation dann zwischen ihm und Jeffrey ist, ab da dreht der Film ja, also kriegt er richtig Geschwindigkeit, finde ich, ne, wo die sich im Flur begegnen und er sagt so, ah, he's a neighbor. Ab da wird er, also da finde ich, ab da macht er auch am meisten Spaß. So. Wenn man von Spaß sprechen möchte.
Spaß in Anführungszeichen machst
du, oder ein Gänsefüßchen. Das ist so, ich finde, ja, genau. Aber ich finde so diese, wie soll ich sagen, Dualität, ne, irgendwie, die da in der Figur drin steckt, die steckt in dem kompletten Film. Also immer diese zwei, also es gibt kein nur gut, ne, und das ist in dem Film wirklich diese Schattenseiten und dieses, bei ihm die Aggression und das Verletzliche oder auch diese Gegenüberstellung von Dorothy und Sandy, ne, die sind ja auch so gegensätzlich inszeniert oder auch dargestellt von der, also eine blond, eine brünett, eine immer in hellen Kleidern, dann Dorothy immer in diesem dunklen Blau. So, das macht der Film ja eigentlich mit fast jeder Figur und auch mit den Farben an sich. Ne? Das ist ja am Anfang viel hell, viel rot und irgendwann diese Schattenwelt ist ja immer sehr ins Blau getaucht.
Blau und schwarz.
Das ist schon das, genau, das macht schon Spaß, so dieser. Ja, dieser Wechsel, ne, zwischen Licht und Schatten.
Ja, dieser Kontrast auch, ne?
Ja.
Was mich dann auch zu der Frage führen würde, auch wenn man die nicht eindeutig beantworten kann.
Ja.
Was würdest du denn sagen, worum geht's in dem Film? Also was ist der Kern des Films?
Gute Frage. Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich tausende Sachen reininterpretieren. Also ich glaube, was so ganz klar ist, ist halt, wie ich schon gesagt habe, irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, Dualität der menschlichen Natur. Ne? Also, dass du sagst, so halt dieses, jeder Mensch hat irgendwie eine gute und eine böse, verborgene Seite, ne, mit Geheimnissen. Wie die Stadt an sich hat das halt auch jeder Mensch. Es geht irgendwie ganz viel um Macht und Gewalt. Also, es ist so, ich finde, da sind so ganz viele Sachen drin. Ich glaube, es gibt da keine eindeutige Interpretation oder kein Hauptthema, das drin steckt. Was würdest du denn sagen? Was hast du, als du es gesehen hast, ist das erste Mal, was war so dein erster Gedanke danach? Darum ging's?
Also, wenn man jetzt mal die Klammer von Anfang und Ende nimmt, ne, dieser amerikanische Traum, der da inszeniert wird, diese perfekte Fassade, mit dem winkenden Feuerwehrmann, mit dem akkurat gemähten Rasen. Alles ist prima, alles ist wunderbar. Blue Velvet läuft im Hintergrund, ein harmonisches Lied. Und dieses Aufbrechen des amerikanischen Traums oder dieses Dekonstruieren vielleicht.
Ja.
Also dass unter der Fassade halt eben diese Stinkekäfer sich tummeln in diesem perfekten Rasen. Ne? Wie du schon sagst, also es gibt die helle und es gibt die dunkle Seite. Ja, das, wie hat Uwe das gesagt in der Chinatown-Retrospektive? Das ist ja auch ein Neo-Noir gewesen, ne? Man macht, ja. Man hebt einen Stein und diese ganz, das ganz,
ja, die ganzen, guter Vergleich, ganzen, ja.
Kellerasseln oder die ganzen Käfer und der ganze Abschaum darunter unter der Fassade tritt zum Vorschein. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was der Film uns in verstörender, albtraumhafter Art und Weise mitteilen möchte. Und das Setting ist ja auch irgendwie, also der Film spielt ja in den 80er Jahren, ne? Aber sieht optisch eher aus wie ein Film aus den 50er Jahren.
Ja, 50er, also Grease oder sowas kam mir immer, also so mit diesen Autos, ne, wie die Figuren, also auch so dieser Highschool-Freund, das ist ja auch so komisch, ne, weil Kyle MacLachlan war, glaube ich, der war irgendwie schon 27 oder so, als er das gedreht hat, also deutlich über Highschool-Alter und auch der Freund von Laura Dern später, ne, irgendwie, die sehen auch zu alt aus. Ja, also ich finde, die auch zeitlich ist der ganz komisch einzuordnen. Also er sieht vom, wie er gefilmt ist, sieht schon irgendwie nach 80ern aus, aber das Setting ist irgendwie nicht 80er, ne? Also wie schon gesagt, nee. Das ist eher so 50s oder 60er, auch der Wagen.
Ja, auch was die Musik angeht, ne? Also,
ja.
Da laufen jetzt ja kein, kein Genesis oder New Order oder so im Hintergrund.
Ja, kein Synthesizer, ne?
Keine klassische 80er-Jahre-Musik.
Ja. Ja, es ist halt Film noir, ne? Es ist, wie ich eben meinte schon, ne? Du hast viel so Bassline, so dum, 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 wenn er da irgendwo unter hier seine Detektivarbeit macht. Und was auch so komisch ist, das greift ein bisschen das auf, was ich meinte mit den Guckkästen und dieser entrückten Welt. Man hat ja am Anfang das Gefühl, es ist so eine Mini-Kleinstadt, aber dann sind da plötzlich so Industrieanlagen, wo die durchfahren, dieser komische Plattenbau. Also diese Stadt hat, also ich könnte keinen Stadtplan von der zeichnen. Die ist überhaupt nicht greifbar. Das ist so random.
Die ist nicht greifbar, das stimmt, ja. Vor allen Dingen da die Gegend, wo dann auch Dorothy wieder wohnt, das passt überhaupt nicht so zu dem Stadtbild, was wir vorher kennengelernt haben. Das wirkt eher so, als ob Lumberton heißt die Stadt oder das Örtchen.
Die Holzfällerstadt.
Ne? Die Holzfällerstadt. Ja, dass das eher so ein Vorort ist und sie in der Stadt wohnt. Also so mutet das irgendwie an, so vom Stadt, also vom Bild unklar. Auch. Ne?
Und wohl auch, am Ende ist ja auch noch diese merkwürdige Schießerei dann zwischen den Polizisten und Franks Männern, die so merkwürdig abrupt inszeniert ist.
Die aber auch irgendwie komisch inszeniert ist. Man sieht überhaupt keinen Muzzle Flash hier bei den Pistolen.
Ja, gar nichts.
So, als ob die mit so Karnevalspistolen schießen.
Ja, man weiß auch gar nicht, also du siehst ja auch die Männer gar nicht, ne? Also die auf die Polizisten schießen, die fallen dann um. Und dann endet die Szene auch.
Ja, und kannst du mir erklären, warum der Tote, der Don ist schon tot, der da liegt? Und warum der korrupte Cop, also der Mann in Gelb, warum da die ganze Zeit da so still, also die Szene habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Warum der da dann, ist der auch tot oder ist der noch, kannst du mir das erklären?
Ja, die Szene ist so ein bisschen, also wenn wir vorher die Szene hatten mit dem Ben, mit diesem Bordell, der Drogenhölle da stehen ja auch die Leute so anteilnahmslos rum, so im Hintergrund, da sind ja so komisch, so ältere Damen, die da irgendwie im Hintergrund wahllos platziert sind. Dennis Hopper steht dann ja, wenn der Ben singt, ja auch so regungslos geframed dann daneben. Und irgendwie, ich habe das immer so interpretiert, dass der Yellow Man in seinem Jackett, der hat ja so einen Einschuss bereits, ne? Dem hängt ja das Gehirn aus dem Kopf. Und dass der offensichtlich, ich glaube, der Frank oder einer seiner Leute hat da ja quasi am Ende aufgeräumt. Und dass der wie so eine Lobotomie dadurch hat. Also der steht noch zwar da und der haut dann ja auch das Funkgerät so vom Tisch, wo ich mich übrigens total erschrocken habe beim Gucken.
Ja.
Der ist halt noch so, der ist halt so halb gehirntot. Aber ich glaube, es ist eigentlich eher um wieder so eine, es hat halt was von so einem Albtraum.
Ja.
Diese ganze Szene, ne? Wie er da reinkommt, wie der Ehemann da sitzt. Und also auch in so einer, der sitzt ja auch in so einer seltsamen Pose, wie du auch wahrscheinlich nicht sitzen würdest, wenn du bereits tot bist. Und ich musste so ein bisschen an das Ende von Taxi Driver denken. Wo er auch diese komische diese Schießerei, die auch so.
Die hat auch so was Fiebertraumhaftes. Ja,
genau, ne? Die auch so semi-real ist. Und da musste ich halt auch dran denken, wie er dann da, die Figur da steht. Also mich hat es so beim ersten Mal gucken damals so ein bisschen gegruselt. Weil es halt so nicht erklärbar ist. Warum steht der da? Warum sitzt der andere da so komisch? Und auch diese, auch dass der Frank dann wieder als dieser, ich weiß nicht, wie heißt der im Deutschen hier, der schick angezogene Mann.
Aber das war, also als Jeffrey dann da die ja selber in die Investigation da vorantreiben möchte und dann Fotos macht. Und dann habe ich, dann guckte ich auf die Fotos und dachte so, warte mal, hey, das ist doch Dennis Hopper mit einem angeklebten Schnürres und einer Perücke. Ich musste da an Leslie Nielsen sehr verdächtig denken.
Ja, also auch diese Tarnung.
Was soll das denn jetzt?
Ja, die ist auch so total krude, ne, die der da hat. Also, warum der sich so verkleidet.
Ja.
Ja, also das ist auch so merkwürdig, das passt auch irgendwie wieder zu diesem seltsamen, so zwei Gesichter haben. Ja, und ich habe das Gefühl, das Ende ist, das fühlt sich halt an wie ein, der Höhepunkt eines Albtraums, den man hat. Also wo am Ende nichts mehr so richtig stimmt.
Aber der so auch aber so passt. Plötzlich, aber der auch so plötzlich endet, der nicht so ein klassisches endet, wo man sagt, okay, haben Albträume ja ehrlich gesagt meistens auch nicht, ne? Mhm. Die werden immer weirder, so, immer schlimmer, aber irgendwann wacht auf und dann kann man auch nicht mehr so ganz wieder dran anknüpfen an den Traum, dann ist der halt irgendwie vorbei, ne? Das passt eigentlich ganz gut, also weil das Ende des Films ist ja, es gibt, gut, ich meine, Jeffrey tötet dann am Ende Frank, es ist ja schon so ein leicht kathartischer Moment, aber was mit Dorothy dann da? Ja, es ist einfach, also, es ist lynchig, wie du so schön gesagt hast.
Ja, also dieser Moment mit dem Sohn auf der Bank, der ist so komisch in so ein merkwürdiges Licht getaucht.
Ja, so Traum, also wie ein Traum.
Also wie halt, so ein, als wäre die irgendwie wie so ein Koma oder als wäre sie schon im Afterlife. Also das wirkt auch nicht so, als wäre es wirklich und als wäre es da und es wirkt auch nicht schön. Also man hat nicht das Gefühl, also auch wie sie guckt am Ende, das ist kein, also sie guckt irgendwie erlöst, aber auch nicht so richtig. Also es hinterlässt, deswegen meinte ich, das Ende hinterlässt so ein komisches Gefühl bei mir. Also so ein, es ist irgendwas, es ist nicht ganz in Ordnung.
Mhm. Also, ja, was ich auch verstörend fand und das beruht, das lernt man in der Doku, dass das auf eigenen Erfahrungen von David Lynch als Kind beruht, dass er auch irgendwie mit seinem Bruder auf der Straße war und dann kam ihm eine nackte Frau entgegen und er war total in Schockstarre und diese Szene tritt ja dann auch ein, wenn Dorothy da, ich glaube Jeffreys Haus ist das, ne, wo die da einfach dann nackt auf sie zukommt und irgendwie diese komplette Situation dann dadurch quasi ja auch so ein bisschen aufbricht und ihm ja auch so ein bisschen den Arsch rettet, weil er kurz davor ist, von Sandys Freund da vermöbelt zu werden. Die kam auch so vollkommen aus dem Nichts. Ich frage mich, wie hat sie herausgefunden, dass er da wohnt? Was macht sie da? Warum ist sie nackt? Weil sie so irgendwie auch Einfluss auf ihn hat? Vielleicht?
Ja, also ich habe das immer so für mich interpretiert, weil das ist ja so der Startschuss zum Finale sozusagen. Es muss ja irgendwann in ihrem Apartment eskaliert sein, ne? So, also ich habe das mal so gesehen, dass sie entkommen ist aus so einer ganz schlimmen Situation und ihr Mann, also es muss ja einen Grund geben, warum Frank ihren Mann dann umgebracht hat in dem Moment und auch seinen Partner umgebracht hat, also wahrscheinlich wegen der Nachforschung, die dann betrieben wurden und dass sie dann halt irgendwie entkommen ist und ich glaube am Anfang, sie hatte auch dann das die Brieftasche von Jeffrey. Vielleicht hat sie da irgendwie die Adresse dann, okay. Aber aber es ist halt auch, hat auch wieder so Traumcharakter, ne, dass sie aus dem Nichts plötzlich erscheint, so. Und ich war auch nochmal überrascht beim Gucken, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie wirklich dann völlig nackt da, also ich dachte immer, sie hat dann noch irgendwas an, aber es ist schon heftig, also das als, da musst du dich schon sehr wohlfühlen mit dem Regisseur, um sowas zu spielen und dich so zu zeigen.
Ja, es gab ja auch einige Schauspielerinnen, die Rolle abgelehnt hatten.
Ja.
Ich glaube unter anderem auch Helen Mirren, die wollte David Lynch unheimlich gern haben, aber dann hat er irgendwo Isabella Rossellini kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass das die Tochter von Ingmar Bergman ist.
Ich glaube, er war mit ihr auch zusammen dann eine Weile.
Stimmt, er war mit ihr sogar verheiratet.
Also nicht mit Ingmar Bergman, sondern
Isabella mit Rossellini. Frau Rossellini. Ja, stimmt. Ja. Die ja jetzt auch das erste Mal für einen Oscar nominiert ist in Konklave, glaube ich. Ja. Ja, aber auch mutige Rolle. Krass gespielt. Glaubst du, das ist ihr eigener Gesang? Also singt sie da selbst oder ist das gedubbt?
Ich hätte es würde sagen, im Film ist auf jeden Fall gedubbt, aber die Frage ist, ja, ich, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Wäre interessant zu wissen.
Ich fand Laura Dern, der habe ich mich ein bisschen schwer getan.
Die ist so ein bisschen. Die ist ein bisschen Katalysator, ne? Irgendwie so im Drehbuch. Und die ist schon ein bisschen blass, ne? Also die hat nicht so viel als Figur zu tun. Die ist auch irgendwie keine. Die ist nicht so richtig involviert. Die ist eigentlich so ein. Ich glaube, die dient hauptsächlich als Gegenstück, ne? Als in Anführungszeichen positive Seite, wobei sie auch das ja nicht so richtig ist, ne? Sie treibt ihn ja an, ne? Sie macht seinen Scheiß da mit. Sie hintergeht ihren Freund. Aber sie ist so ein bisschen sie ist mit am langweiligsten von dem Hauptcast, ne, vom Ensemble.
Ja.
Hat halt nicht so richtig viel zu tun.
Und ich wusste gar nicht, dass sie da so jung noch war. War das auch eine ihrer ersten großen Kinorollen, weißt du das?
Ich glaube ja.
Ja?
Ich meine ja, aber ich na gut, sie hat ja auch hier Bruce Dern, ja auch einen bekannten Vater.
Ja, ein bisschen. Das ist ja das Thema Nepotism. Ja. Aber gut, sie hat es ja wirklich freigespielt.
Stimmt, sie hat vor in Die Maske, stimmt, also nicht hier Jim Carrey, sondern den mit, wie heißt der nochmal, Eric Stoltz, genau, stimmt, da hat die irgendwie die Love Interest gespielt. Oh, die hatte ein paar vorher,
okay.
Ein paar Filme.
Ah, natürlich einen bekannten Papa, ne? Das macht es ja immer ein bisschen leichter in Hollywood. Aber wir wollen ja nicht das gute Schauspiel absprechen. Das hat sie ja definitiv häufig unter Beweis gestellt. Aber hier war sie irgendwie so ein Stock-Charakter, würde ich sagen. So ein bisschen.
Ja, so ein bisschen.
Weißt du, vielleicht war sie auch ein bisschen unterschrieben. Bewusst, unbewusst, ich weiß es
vielleicht
nicht.
Genau, also, vielleicht bewusst, ich wollte auch gerade sagen, ne, dass sie eben. So diese typische, die blonde College-Freundin. Kann sein. Man weiß, es ist immer interessant. Man denkt natürlich immer, ja, das hat schon seinen Grund, aber vielleicht ist es auch einfach ein bisschen dünn geschrieben. Weiß man natürlich nicht.
Es gab eine Szene, wo ich mir dachte, so, was kann die denn mit ihrem Mund machen? Was kann die für fiese Fratzen machen? Als die, die Dorothy dann mit ins Haus genommen wird und ihm dann da offenbart, ich hab dich immer noch in mir, und sie kriegt das ja alles mit, die Sandy, und dann macht die, da musst du mal drauf achten, ein schmerzverzerrtes Gesicht, also das sieht aus wie, boah, gruselig.
Aber es ist auch maximal unangenehm, diese ganze Szene auch mit der Mutter, die dabei ist, das ist so fies alles.
Definitiv, aber ich finde, dann lass uns noch mal kurz zu Jeffrey kommen. Das ist auch ein absoluter Weirdo, wie er das spielt, ne? Also irgendwie, dass er da die ganze Zeit auch so irgendwie so, das ist, ich habe das Gefühl, das ist für ihn normal, dass er so zweigleisig fährt. Weißt du? Ja, der Sandy möchte ich eigentlich zusammen sein, und er gesteht ihr ja auch seine Liebe. Und übrigens, diese Szene fand ich auch ganz befremdlich, wie sie da irgendwie auf dieser Party da tanzen.
Ja, ja, ja.
Und sich küssen wie so zwei Zwölfjährige. Also, das ist ganz komisch. Und bei der Dorothy, da kann er dann richtig freidrehen. Ich habe immer so ein paar Problemchen mit Kyle MacLachlan. Ich weiß nicht.
Geht mir auch so.
Der sieht mir zu glatt aus. Der hat, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber mir fällt es immer ein bisschen schwer, in den Rollen, wo ich ihn gesehen habe, ihn so zu 100% ernst zu nehmen, weil ich immer, und das war mein erster Berührungspunkt mit ihm als Schauspieler, ich muss immer an ihn, den Flintstones, denken. In seiner Tunika, in seiner heißen Tunika da, als, wie heißt er denn nochmal, ich weiß es nicht mehr.
Bert Wonderstone, nee, nicht Bert Wonderstone, das ist was anderes. Aber irgendwie so irgendein Wortspiel mit Steinen oder so wahrscheinlich.
Mrs. Stone war Halle Berry.
Ja, natürlich. An die muss ich auch oft denken. Sharon Stone heißt die ja sogar, ne?
Ja, ja, genau.
Unfassbar, ein unfassbar der Film.
Ja. Unfassbar gut. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich tue mich schwer. Also, weil er hat ja auch in ich habe ja Dune tatsächlich nie gesehen. Also den von David Lynch.
Ja.
Er hat ja auch in vielen Filmen von ihm mitgespielt. Ne? Also irgendwas hat Mr. Lynch ja in ihm gesehen, dass er ihn immer wieder besetzen wollte. Aber ja,
Fallout,
denke,
ne? War ja auch dabei jetzt.
Das war schön, ja. Fallout, ja.
Ja.
Genau. Cliff Vandercave. Vandercave.
Okay, nicht Gott Wunderstone.
Vandercave.
Vandercave. Ja, er hat, ich finde in diesem Film auch, auch das wieder, das Thema Traum, der Traum, der Schlaf wandelt da so ein bisschen durch.
Mhm.
Durch das ganze Ding. Man ist ja fast froh, also wenn diese Szene kommt, wo er auf seinem Bett hockt und endlich mal so einen Zusammenbruch hat, wo man denkt so, ach Gott sei Dank, also ne, irgendwie, irgendwas hat das doch mit ihm gemacht, weil das ist ja auch wirklich krass, wie er, also diese Frau wurde vergewaltigt, auf schlimmste Art geprügelt und dann geht er mit ihr ins Bett und dann hat er nicht so richtig viel Skrupel, auch mal auf sie drauf zu hauen. So, und das ja, ist ja
oder
so,
sagen wir mal so, die Skrupel sind relativ schnell verflogen.
Sind, ja, er sagt, will ich nicht, aber ja, dann gibt er ihr doch mal kräftig eine mit. Das ist schon, also als Hauptfigur ist er dann eigentlich so ein bisschen bei einem unten durch. Ja, so, der hat als,
slightly.
Ne, also deswegen denkt man so wirklich, also ich finde, das ist immer so ein bisschen erlösend in der Szene, wo er dann merkt, wo er da in seinem Bett hockt und dann so einen Zusammenbruch hat. Und ich meine, Frank sagt ja auch, du bist wie ich im Auto. Zu ihm, ne? Also Frank durchschaut das und auch diese Szene, wo Frank sich dann diesen Lippenstift aufmalt und ihn mit ihm dann rummacht, ne? Ich habe mal gelesen, im Ursprungsskript sollte er von Frank auch vergewaltigt werden. Finde ich, hat das auch nicht gebraucht, weil ich finde die Szene mit dem Lippenstift, das ist schon so unangenehm und verstörend. Also es ist wie, als würde Frank irgendwie als hätte das Bedürfnis, mit sich selbst irgendwie rumzumachen. Und diese tanzende Frau auf dem Auto, ne, das ist alles.
Ich musste ernsthaft lachen. Ne? Also die so einfach, ah, jetzt kommt mein Einsatz. Dip, 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 geht sie auf das Auto und dann tanzt sie da so weird und ich dachte, was passiert hier? Was
und da
passiert
hast du da drunter,
hier?
Ja, da hast du und die Dorothy im Auto, die ganze Zeit am Rumschreien ist und guckt, was ist los. Also dieser ganze Moment ist so und das ist ja auch so, spitzt sich ja so absurd zu. Aber ich würde einmal auch ganz apropos absurd und zuspitzen über diese Szene bei Ben reden.
Ja.
Wie interpretierst du diese Szene? Also was ist der Sinn dieses Moments?
Ja, der hat sich mir tatsächlich noch nicht ganz erschlossen.
Ja.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also was die Szene so mir sagen will. Als Einzige, was man da lernt auch, dass, wo der Sohn gefangen gehalten wird, halt in diesem Puff oder was auch immer das da sein soll. Und dass der Ben so, ja, der ist der nach dem, ja, da so ein bisschen darauf achtet. Aber auch gelegentlich, also gerne für Frank dann mal singen darf. Aber irgendwie gefällt Frank das ja auch nicht so ganz, ne?
Nee. Es ist vor allem so dieses Zusammenspiel zwischen den beiden mit diesem total, also der Ben ist ja auch total druff auf irgendwas und ist ja so ist ja total relaxed. Und Frank ist ja super aggressiv, direkt wieder von 0 auf 100 mit dem Bier.
Ne? Pabst Blue Ribbon, kein Scheiß Heineken.
Fuck! Ja, soll ich's eingießen? You've gotta fuck it! So, der ist ja wirklich. Ach. Aber also ist halt die Frage, ob das irgendwie in dieser Szene nochmal irgendwie so eine Steigerung, also da ist ja wirklich tief in der Unterwelt dran drin, also so eine Verkommenheit nochmal irgendwie zeigen soll. Aber ich, keine Ahnung, also auch so, dass Ben als ja so eine Art, ja, was ist der für ein Charakter? Der hat ja sowas Androgynes, der hat was.
Ja.
Keine Ahnung, ob er eine homosexuelle Figur ist, ob das
hab
irgendwie
ich jetzt,
auch ein
hab ich
Thema...
Hätte ich jetzt auch gedacht, dass er eher...
Ne?
Ja.
Also, und dass das vielleicht auch irgendwie so ein, auch wieder so ein Thema ist, vielleicht, dass das mitschwingen soll bei Jeffrey. Es ist ganz, ganz seltsam. Also, wir haben so verschiedene Varianten irgendwie, also den Frank, der, also an Pervertierung, und das ist halt einfach, ja, diese Szene ist, glaube ich, einfach nochmal so ein letzter Abstieg in die Hölle.
Ja, und vor allem und auch halt dieser Handlanger, der die ganze Zeit immer sagt, ich bin Paul.
Ja. Ja, ich glaube, das ist übrigens der Darsteller, der auch in Eraserhead die Hauptfigur spielt.
Ja?
Ich habe jetzt den Namen
vergessen. Der mit der lustigen Frisur?
Der hat immer gesagt, ich bin Paul. Also okay. Es ist...
Jack Nance.
Aber ich könnte jetzt... Genau. Aber ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, was da die Hauptbedeutung von diesem Moment da ist. So irgendwie, man hat ja auch zuerst kurz das Gefühl irgendwie, dass der Ben vielleicht irgendwie beruhigend und deeskalierend wirken könnte auf das Ganze, aber er gibt ihm ja auch eine mit. So, also...
Man merkt, wir zerfasern jetzt gerade auch so ein bisschen, ne? Also wir gehen selber ins Blue Velvet-Territorium.
Ja, das ist halt, ne? Es ist halt wirklich schwierig dann einzuordnen, ne? Diesen Moment. So, ne? Auch wie, aber ich finde halt, was halt in der Szene toll ist, ist, wie die alle halt positioniert sind. Da ist keiner in einer normalen oder realistischen Position. So wie die alle da stehen und sitzen und auch dieses Hinterzimmer, ne? Wo dann der vermeintlich der Sohn irgendwie hockt, man hat das Gefühl, da ist gar nichts hinter. Also da ist irgendwie Nichtraum so. Ja, also.
Ja, es ist einfach gruselig. Einfach weird.
Ja.
Aber ja, ich glaube, wir haben einige Theorien hier
ausgebreitet.
Wäre auch mal spannend, von unseren Zuhörern zu erfahren, wie die den Film deuten. Also wenn ihr da auch eine eigene Theorie habt oder sagt, wir reden da Quatsch, es gibt doch eindeutig, es ist ein Traum oder was auch immer, dann schreibt es gerne mal bei Spotify beispielsweise in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall mal interessieren.
Gerade die Ben-Szene, eine Interpretation, ja, genau. Was die Hauptbewandtnis dieses Moments ist, wär interessant.
Absolut. Wie war das denn dann jetzt, dass du zum dritten Mal gesehen hast? Hat der an Faszination dazu gewonnen, an Faszination verloren? Weißt du den jetzt noch mehr wert zu schätzen? Gerade weil wir jetzt ja auch David Lynch als ja sehr eigene Stimme in Hollywood verloren haben, auch wenn er jetzt lang keine Filme mehr gemacht hat.
Ja, ich hatte den noch relativ gut in Erinnerung, also es gab kaum irgendwie Momente, wo ich dachte, oh, das wusste ich nicht mehr. Ich finde, man merkt dem schon ein bisschen das Alter an. So, also es gibt, wir sprachen ja eben zum Beispiel über Chinatown, der zum Beispiel deutlich, deutlich besser gealtert ist. Also das merkt man ihm schon hier und da an. Aber ich finde den immer noch faszinierend, allein deswegen, weil ich den viel wieder drüber nachgedacht habe. Nach dem Gucken. Also über jede Szene hat man so ein bisschen nachgedacht. Es ist hier und da auch so ein bisschen hölzern vom Spiel. Da kann man natürlich sagen, gut, das ist bewusst. Also Kyle MacLachlan, wie du eben gesagt hast, der ist jetzt, ich finde den auch nicht so super gut, auch in dem Film so, man denkt manchmal, da muss man doch anders reagieren auf so Situationen. Da muss doch mehr Emotion, da muss doch mehr passieren. Kann eine bewusste Regieentscheidung sein. Ich finde den auch so ein bisschen schwach. Der geht natürlich total unter gegen Dennis Hopper. Wie gesagt, der ist ja so ein Wirbelsturm in jeder Szene. Aber mir hat der wieder Spaß gemacht. Ich finde den immer noch irgendwie, der ist zwar ein bisschen arzi, aber nicht so schlimm, dass das irgendwie nervt. Und ja, ich finde die Thematik spannend. Ist nicht, also meiner Meinung nach nicht der beste Lynch. Also das würde ich sagen, Lost Highway bei mir die Nummer eins. Aber ja, ich finde, Das ist ein Film, den kann man natürlich jetzt auch nicht unbedingt so, das ist schwer zu empfehlen. Weißt du, weil es gibt total viele Leute, die wahrscheinlich über die erste, also spätestens nach der Vergewaltigungsszene sagen, okay,
ausmachen. Ciao.
Das ist mir zu bizarr alles. Aber wie war das denn bei dir? Du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen, ohne groß irgendwas zu wissen. Was ist so dein Eindruck gewesen?
Ja, ich wusste tatsächlich.
Ist es ein guter Film?
Es ist eine schwere Frage, ob das ein guter Film ist, weil ein guter Film setzt für mich auch eine klassische Dramaturgie voraus, setzt Figuren voraus, mit denen ich mitfieber, mit denen ich mich identifiziere. Hat der Film alles jetzt ja nicht in dem Sinne, also für mich zumindest nicht. Es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Aber ich fände es auch total schwer, den Film jetzt zu bewerten. Also ich habe mich noch nie so schwer getan, weil ich glaube, das ist ein Film, wenn man jetzt mal weitere Filme von David Lynch sich anschaut und die vielleicht dann auch zu schätzen lernt, dass der in der Retrospektive mir deutlich besser gefällt. Das ist ja häufig so, also bei mir zumindest. Ich war tatsächlich zwischendrin ein bisschen auch mal gelangweilt und ja, genervt würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen enttäuscht war ich schon.
Okay.
Auch was das Ende angeht, weil es halt, also das, ich als jemand, der halt jetzt seinen zweiten David Lynch Film geguckt hat, ne? Und du als jemand, der alle Filme gesehen hat, da, du kannst das halt auch vor allen Dingen in seiner Filmografie dann jetzt besser einordnen. Ja. Aber so als Film an sich, von der Machart, vom Schauspiel her, schon gut. Dennis Hopper war für mich das absolute Highlight. Es war eine wahre Freude, dem zuzugucken, auch wenn er eine der wirklich jetzt, also sagen wir mal so, er hat eine der verstörendsten Figuren zu meinem Filmwissen hinzugefügt.
Ja.
Und allein dafür bin ich schon sehr glücklich, dass ich den jetzt, dass ich mich gern an sein Schauspiel und an seine Figur zurückerinnere, weil was der da abreißt, das ist wirklich faszinierend.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein Film, dem, wenn aber hätte es von David Lynch kommen müssen, so ein Reboot interessant gewesen wäre. Wenn er sagt, ich kehre noch mal zurück und mach, weil es gibt so ein paar Sachen, finde ich, der Film lässt hier und da ein bisschen viel, nenne ich ein Reboot, ein Remake, so, das ist das richtige Wort. Der Film lässt hier und da ein bisschen viel manchmal aus, wenn die Hauptfigur so ein bisschen stärker gezeichnet wäre, noch, also zum Beispiel diese Szene, wenn die jetzt rausgeschnitten wurde, dass er schon mal irgendwie so ein bisschen geguckt hat, na, in der Umkleide, und dass die Hauptfigur einfach ein bisschen mehr bekommen hätte, das würde dem Film, glaube ich, gut tun. So, also ich kann auch dieses Genervte so ein bisschen nachvollziehen. So ging es mir, glaube ich, beim ersten Mal auch ein bisschen. Ja, ich finde auch, der ist total schwer zu beurteilen, der Film, weil er halt auch nicht so ganz, weil er halt einfach nicht klassisch erzählt ist. So, der hat einfach, der Plot ist eigentlich sehr, ja, der Plot ist ja eigentlich wirklich relativ simpel und eigentlich auch recht klassisch, ne? Nur wie der halt immer gefüllt ist, das macht es dann halt so spannend oder so anstrengend, ne? Siehst du dich trotzdem in der Lage, einen Shot zu vergeben?
Nur einen Shot? Das wäre ein bisschen wenig.
Also eine Shot-Bewertung.
Ja, dann mach noch 6 Shots dazu, dann bist du bei 7. Wenn ich, also, bei 7. Ich muss eine Bewertung abgeben. Ich würde den jetzt erstmal, vielleicht wie gesagt im Rückblick dann was mehr. Mhm. Aber ich glaube mal Mulholland Drive, und das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Der juckt mich auch nochmal. Der hat mir gar nicht mehr so schlecht gefallen damals. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Wie viele Shots vergibst du?
Guck dir mal Lost Highway an. Der ist wie so ein kleiner Bruder von Mulholland Drive. Aber meine ich ein bisschen besser. Aber der ist auch schön verstörend und da kann man auch viel, viel nachdenken. Ich würde, glaube ich,
wieder um die Traumfabrik in Lost Highway?
Oder? Es geht immer um Träume.
Nee, ich meine jetzt also um Hollywood Träume. Als die Traumfabrik. Das ist ja so das Thema von Mulholland Drive auch so ein bisschen, ne?
Ja, nicht so wirklich. Also es nicht ist mehr viel so mit nee. Also es ist, ja, also es spielt so ein bisschen in diesem reiche Leute-Setting auch mit. Aber es gibt auf jeden Fall den Creepy Mystery Man, und der alleine ist schon viel wert bei Lost Highway. Also der macht auf jeden Fall Bock. Hat aber auch viel so surrealistische Momente und creepy Bildsprache. Aber guck dir den mal an. Also das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht besprechen wir den ja auch mal. So, ne? Wär mal eine Möglichkeit. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, noch einen Shot mehr geben. Also ich würde so 8 vergeben. Schwer zu beurteilen, der Film. Wie gesagt, nicht ganz klassisch, aber ich finde, 8 kann man machen. Spezieller Film, muss man sich drauf einlassen, aber ist ein schönes Ding, um darüber danach zu diskutieren.
Ja, absolut. Hat Spaß gemacht. Ja. Ist auch mal schön, einen Film zu haben, den man nicht so ganz so zu 100% zu Ende interpretieren kann. Also das ist wahrscheinlich bei jedem Film von David Lynch der Fall. Oder bei jedem seiner Kunstwerke, könnte man auch sagen.
War aber auch, so habe ich das immer aus Interviews mitgenommen von ihm, auch nie so sein Wunsch. Ne? Oder so der Gedanke, dass er sagt, so, ja, man kann alles da komplett, nein, das diese Lücken waren immer irgendwie so das Wichtigste, ne? Dass man irgendwie selber was befüllen muss und es nicht so die eine Antwort gibt. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Und ja, es ist schon schade irgendwie, ne, dass der gute Mann jetzt doch diese Erde verlassen hat. Also es wäre schon spannend gewesen, noch ein paar Dinger von ihm zu sehen.
Aber Ambitionen hatte er, glaube ich, nicht mehr, ne?
Ja, der war am Ende, war er halt auch einfach, er war auch sehr krank am Ende und ich glaube, der geraucht, hatte sicher
sehr viel geraucht.
Starker Raucher. Der hat in jedem im Set ja immer eine Kippe im Mund.
Ja.
Und der war natürlich, ich glaube, ich musste bei ihm, ich habe den immer so ein bisschen mit Terry Gilliam so auf eine Stufe gestellt, was so ein bisschen so Weirdness angeht, in eine andere Richtung bei Gilliam, aber auch so dieser Kampf gegen Studios, die Frustration, der Wunsch, so eigene Ideen, wirklich komplett eigene Gedanken irgendwie durchzusetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das immer ein ziemlicher Kampf war, selbst wenn du irgendwie so einen Namen schon hast, aber trotzdem irgendwie so Gelder locker zu machen und deine Vision, weil das ist auf jeden Fall ein Mann gewesen mit einer Vision, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja.
Und ja, wär schön gewesen, vielleicht nochmal am Ende nochmal einen tollen Film von ihm zu sehen, aber wie wir schon gesagt haben, dieser Abschluss bei Spielberg, bei den Fablemans, ist ja auf jeden Fall eine schöne letzte Verbeugung gewesen.
My pleasure, genau. Und da bleibt uns auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.